Der Stadtpalais Podcast featuring Lift.
Willkommen bei Stuttgart im Ohr. Wir sind's wieder. Petra Xalpum vom Lift Magazin und Yannick Nordwald vom Stadtpalais. Hallo.
Hi, heute geht's um Sagen, Märchen, Geschichten aus Stuttgart. Es geht um feurige Wagen am Himmel. Es geht um Feen. Es geht um Wölfe. Und um Adolf Hitler, der in Stuttgart mal aufs Klo gegangen ist. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte zunächst alle dazu aufrufen, sich hinzusetzen, eine Kuscheldecke zu nehmen, das Kaminfeuer zu entfachen.
Bitte nicht, das ist nicht umweltfreundlich.
Nicht das Kaminfeuer entfachen, den TV anschalten mit dem Kaminfeuer drauf, als Video.
Als Video.
Sich hinzusetzen und zunächst eine Sage aus Stuttgart von mir vorgelesen anzuhören. Es gibt verschiedene Titel für die Sagen. Die Sagen haben immer wieder unterschiedliche Titel. Dieses hier, die ich vorlese, ist betitelt mit Das Kind unter Wölfen. Und es geht um die Wolframshalde in Stuttgart. Die ist da beim Milaneo in der Ecke. Da ist auch die Polizei. Mhm. Wolframstraße.
Ja.
Genau. Und früher war das aber ein dichter Wald und diese Sage ist dort entstanden. Die Wolframshalde soll ihren Namen von den Wölfen haben, welche sich noch ums Jahr 1200 dort aufhielten, da damals ein dichter Wald von der Feuerbacher Heide bis gegen Frankenbach und an den Fuß der Galgensteige sich hinzog. In diesem Wald stand ein Kloster, welches eine Sibylla von Bernhausen gestiftet haben soll. Diese hatte ein Kind gleichen Namens von 7 Jahren, mit welchem sie einst ihren Bruder, Wolfram von Bernhausen, der Pfarrer zu Altenburg bei Cannstatt war, besuchte. An einem schönen Mittag ging nun dieser Wolfram mit dem Kinde spazieren, der Pfarrer. Nicht ferne vom Kahlenstein, dem jetzigen Rosenstein, setzte er sich nieder und schlief ein. Als er erwachte, war das Kind, das bisher um ihn gespielt hatte, nirgends mehr zu sehen. Eilig lief er nach Hause, in der Hoffnung, das Kind dort zu finden, aber niemand hatte es gesehen, weder zu Altenburg noch zu Brie oder auf den angrenzenden Fluren. Die Nacht verging unter nutzlosem Suchen, ebenso die nächstkommenden 3 Tage. Es wurden Boten und Streifpartien ausgesendet, um irgendeine Spur von dem Kinde zu finden, aber vergebens. Die Mutter selbst durcheilte ferne und nahe Felder und kam dabei auch, getrieben von ihren Ängsten, bis herauf nach dem Entenpfuhl am Stegbach, der auf der Stelle war, wo gegenwärtig die Meierei steht. Hier sah sie einen Wolf sich den Durst löschen am Steg. Erschrocken blieb sie stehen und schaute still dem reißenden Tiere zu, das auf wunderliche Weise zahm tat. Als der Wolf sich entfernte, ließ sie den nämlichen Pfad ihm nach. Sie lief ihm nach, der vor ihr lag, und kam so in den dichtesten Wald hinein, woraus sie keinen Ausweg mehr fand. Die Nacht brach an und die Irrende sah sich genötigt, unter einem Baum sich zur Ruhe zu setzen. Eine tiefe Stille herrschte weit um und jede Bewegung eines Läubleins war zu hören. Da erhob die Mutter ein inständiges Gebet zu Gott, dass er ihr noch den Liebling ihres Herzens wieder schenken wolle und so das Glück ihr zuteil werden möchte. So gelobte sie, bei allen Heiligen ein Gotteshaus nebst einem Klösterlein dabei zu stiften. Als sie ausgebetet hatte, war es ihrem Ohr, als hörte sie einen Ruf.
Mutter, Mutter, wo bist du? Ich höre deine Stimme und dein Beten.
Lange hielt sie den Odem an und wiederum hörte sie den Ruf des Kindes. Da sprang sie auf, drang durch das Dickicht dem Tone nach und fand zu ihrer unaussprechlichen Freude den verlorenen Liebling. Innigst umfasste sie das Kind und setzte sich zu ihm, bis der Tag anbrach, wo ihr Auge erst erkannte, dass sie mitten in einem Wolfsnest saß und 3 junge Wölfe um sie schlafend herumlagen. Eilig wollte die Mutter mit ihrem Kinde fliehen, dieses aber sagte, dass die Tiere nicht böse seien und dass sie einer der großen Wölfe vom Kahlenstein bis hierher im Maul getragen habe, ohne zu beißen und ohne ihr weh zu tun. Dessen ungeachtet floh die Mutter so schnell als möglich von diesem Schreckensorte und kam bald darauf zu ihrem Bruder nach Altenburg, dem sie nun den wunderbaren Hergang aufs Genaueste erzählte und ihn beauftragte, ein Klösterlein an dem Fundort ihres verlorenen Kindes bauen zu lassen, welches auch alsbald geschah. Und deswegen heißt die Wolframshalde oder die Wolframstraße heute so. Das ist die Erklärung.
Okay.
Wie findest du die Sage?
Spannend.
Was ist deine Interpretation? Weil wir sind ja jetzt hier bei, wir meinst, machen ja Deutsch
war
LK.
Oder, war oder falsch?
Deutsch, X-Faktor. Deutsch LK, 11. Klasse. Interpretieren Sie diese Sage, Frau Xayah-Puhm?
An sich ist ja spannend, dass das bis heute nachhalt in dem Straßennamen, aber.
Ja, das ist ganz bei ganz vielen Sagen so, dass die so Flurnamen und Ortsnamen eine Sage bekommen, die dann erklären soll, warum dieser Name so heißt, weil es vielleicht schon gar niemandem so richtig weiß, warum das Ding so heißt. Es ist jetzt nicht so, dass die Wolframhalde, also gut, kann man jetzt, hab das jetzt nicht historisch überprüft, ob die Wolframhalde so heißt, weil da mal ein Gebäude stand, irgendwie das so hieß, oder ein Kloster oder sowas. Aber bei ganz vielen Ortsnamen in Stuttgart ist es so, oder nicht nur in Stuttgart, überall, dass man, das heißt dann eben der Blaue Wald oder sowas, und dann weiß man irgendwann nicht mehr, warum der eigentlich Blauer Wald heißt. Und dann gibt es aber dann natürlich eine Sage, die dann die Erklärung liefert, die Informationen, um zu schließen, diese Lücke an Informationen. Und dann gibt es eben Sage, ja, da war mal ein Wasserwesen und das hat irgendwie die Bäume blau angemalt und dann jemand verhext oder so.
Sehr konkret, fantasiereich.
Der Blaue Wald?
Zum Blauen Wald.
Vielleicht gibt es den irgendwo, ja. Aber so funktionieren, glaube ich, sagen immer wieder, dass sie so Erklärungen sind für Ortsnamen und für, ja, nicht nur Ortsnamen, sondern auch für merkwürdige Landmarken oder Steine oder Bäume oder so, die es irgendwo sind. Zum Beispiel ein Baum, der irgendwie komisch gewachsen ist oder so. Dann kann dann sofort eine Sage daraus entstehen, weil die Leute nicht wissen, warum der so gewachsen ist. Aber man braucht ja dann irgendwie doch eine Erklärung, und dann erzählt man eben, dass da eben ein Mord geschehen ist oder dass da ein Blitz von Gott herabgesandt wurde und ihn gespalten hat oder sowas.
Oder ein Waldwesen drin wohnt.
Ein Wald, genau. Und das noch viel. Also gibt's ja auch.
Das gibt's ja fast noch häufiger irgendwie, ja, dass man sich sagt, dass da irgendwie Nymphe oder so drin wohnen.
Oder schöne Steine, die irgendwie eine komische Form haben. Ja. Also weil die irgendwie komisch erodiert sind oder warum auch immer sie eben so aussehen, wie sie aussehen. Dann ist das nicht nur ein Stein, sondern das ist der Daumen von einem Riesen, der eben da mal gelegen hat oder so. Ist ja auch schöner eigentlich, ne? Also man kann ja alles immer dann auch wissenschaftlich erklären und sagen, ja, das ist das und so und wegen den Gezeiten und so und Wind und Wetter und das hat das so abgeschleift und weil da von da der Wind kommt, ist es so. Aber es ist doch schon schöner zu sagen, ja, das ist halt so, weil da mal ein Riese gelegen ist und der ist eingeschlafen und der Daumen ist halt jetzt noch übrig geblieben.
Ja, was mich jetzt aber an der Stelle interessiert, du hast ja auch Kids. Ja. Wirst du dir auch Geschichten ausdenken, wenn die dich irgendwelche Sachen fragen, die du nicht erklären kannst? Warum ist der Baum so und so?
Ja, das ist ja, also man, Sagen ist ja erstmal ein Begriff, das ist ja schwierig einzugrenzen, wo Sage aufhört und wo es eine Legende ist oder ein Gerücht oder irgendwie ein Märchen, hat auch viele Elemente von der Sage, aber man kann das so ein bisschen unterscheiden. Aber auch sowas wie Osterhase und so, das sind ja auch so fantastische Gestalten, die irgendwas erklären, warum wir Dinge machen. So. Und die Zahnputzfee ist bei uns gerade aktuell zu Hause gewesen. Und die Schnullerfee. Und die Schnullerfee. Die Schnullerfee, genau. Und wir hatten halt gesagt, die Schnullerfee hat alle Schnuller mitgenommen. Und so, ah, ja, haben wir es sozusagen einfach auf die Schnullerfee geschoben, so als Trick, ne? Hm. Und haben wir die ein bisschen stark aufgebaut auch, als wirst du die wirklich geben. Und dann ist aber ein Schnuller, war in irgendeinem Schrank übrig und mein Sohn hat den Gang gefunden und oh war dann so voll so, oh mein Gott, die Schnullerfee hat ihn vergessen. Ich habe für immer einen Schnulli. Und es ist total nach hinten losgegangen.
Scheiße.
Und das ist, glaube ich, die Gefahr.
Wenn jetzt man lässt sich du den nicht mehr los.
Ja, aber jetzt ist ja irgendwie, die Argumente sind alle auf seiner Seite, ne? Also es gibt die Schnullerfee und die nimmt halt die Schnuller mit, aber die hat halt einen Fehler gemacht und er ist das glückliche Kind, das jetzt für immer einen Schnuller haben darf.
Ja.
Und deswegen ist es auf jeden Fall gefährlich, solche Konstrukte zu spinnen. Ich glaube, Kinder haben auch so einen natürlichen Instinkt dafür, zu erkennen, was wahr ist und was falsch ist. Und wenn man es jetzt nicht wirklich übertreibt und immer wieder sagt, es ist auf jeden Fall wahr, sondern es immer nur so andeutet, auch mit so wie Weihnachtsmann und Osterhase und so. Ich glaube, die Kinder verstehen das schon, dass es so ein Spiel ist.
Meinst du?
Ja. Also bin ich mir ziemlich sicher. Also mein Sohn würde schon, der sagt ja auch, wenn er selber spielt, sagt er immer so, ich bin jetzt Polizist und das und das und das. Und wenn du den dann fragst, du bist aber nicht wirklich Polizist, und dann schaut er dich an und sagt so, ja, ich spiele das doch nur. Also das muss ich doch nicht jedes Mal dazu sagen. Es ist offensichtlich, dass ich hier mal gerade was fantasiere und es nur spiele, Papa.
Das stellst du eigentlich so dumme
ja,
Fragen.
Ja, genau. Ist doch schon klar, ich bin ja nicht dumm, Papa.
Ja, aber ich glaube, das Versetzen der eigenen Realität und die Realität, die einem aufgesetzt wird, ist ja nochmal was anderes.
Ja, das stimmt, genau. Also,
weil Kinder glauben ja auch per se erstmal alles.
Ja, aber das ist auch das, weiß nicht, die sind schon auch viel misstrauisch, würde ich sagen. Aber die wollen auch viel glauben, weil es halt einfach die coolere Geschichte ist. Ich glaube, die suchen auch so instinktiv, das ist jetzt ganz schön viel Küchenpsychologie. Ich habe keine Ahnung.
Wollte gerade sagen.
Aber ich habe schon, die haben schon eher eine, die orientieren sich eher an der besten Geschichte, nicht an der wahrsten. So. Welche ist halt am coolsten, welche klingt am besten.
Und das war auf jeden Fall gerade eine coole Geschichte.
So ist es mit den Sagen ja auch. Es gibt ja in Stuttgart ganz, also Es gibt jetzt nicht so viele Märchen, die ich gefunden habe, die speziell jetzt in Stuttgart ihren Ursprung haben oder die Stuttgart ausdrücklich erwähnen, aber es gibt einige Sagenbücher, die zusammengelegt wurden in Chroniken und in so Sammelbänden.
Ja, abseits vom Stuttgarter Hutzelmännlein. Und ich zeichne mal das Bild, du sitzt mir gegenüber und hast hier einige Bücher rausgekramt und mitgenommen und möchtest jetzt schon die nächste Geschichte vorlesen. Nee,
ich lese jetzt keine ganze mehr vor, aber so ein paar kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Also es gibt auch so fantastische Sachen wie das mutige Heer in Stuttgart. Das mutige Heer, das ist eigentlich ganz interessant. Das ist so ein Feuerwagen und eine Armee, die sozusagen nachts über den Himmel zieht. Und immer wenn die jemand gesehen hat am Himmel, dann wusste man, am nächsten Tag ist irgendwo ein Brand. Also irgendwas brennt. Und das ist ja auch wieder so eine Angst. Also Feuer war ja wirklich eine extrem gefährliche Bedrohung irgendwie früher.
Ja.
Und dass es dann dazu auch eine Sage gibt, die das dann auch immer so schon ankündigt oder sowas. Oder man hat es schon gewusst, weil das Ding wieder am Himmel zu sehen war. Das ist ja auch, glaube ich, ganz typisch.
Aber kanntest du, bevor du dich damit beschäftigt hast, irgendwelche Sagen?
Ich habe mal so eine Führung gemacht unter der Markthalle. Da kann man so eine Führung machen, glaube ich, zu diesen alten
so eine Geisterführung?
Gemäuern. Ja, nee, so eine schon total seriöse Führung.
Mhm.
Da ging es um die Markthalle speziell, aber da ist man auch unten drunter gewesen. Da hatte ich, glaube ich, auch diese Geschichte erzählt von diesem Silberglöcklein auf der Stiftskirche. Und das hatte ich schon mal gehört. Da gibt es verschiedene Varianten. Da geht es eigentlich darum, gibt es so ein paar Varianten. Ich mag die Variante von einer Tochter eines Grafen oder so, die hier in Stuttgart war und die, so wie ich das interpretiere, so ein bisschen so eine Rumtreiberin war.
Mhm.
Und die hat sich aus der Stadt immer rausgeschlichen und so. Und vielleicht kam sie irgendwann nicht mehr zurück oder so rechtzeitig. Und dann hat sie einen Ton vernommen und der hat sie zurückgeleitet in die Stadt. Und daraufhin hat ihr Vater angeordnet, dass so eine spezielle Glocke installiert werden soll, die immer um 21 Uhr und um 24 Uhr läutet, damit die Tochter weiß, jetzt kommen wir wieder heim, jetzt kommen wir wieder zurück.
Nein.
Ja. Da gibt's verschiedene,
das ist ja eine süße Geschichte.
Das ist sehr schön, ja. Die Variante finde ich eben auch am besten, dieses von einem Teenage-Girl. Wir reden hier vom 14. Jahrhundert, ein Teenage-Girl will einfach ein bisschen Party machen, geht aus der Stadt raus und der Vater hält es nicht mehr aus und sagt,
durch.
Ja, klingelt durch und sagt so,
und bleibst du.
Du kannst raus, aber wenn es Silberglöckle läutet, dann kommst du bitte sofort heim. Und das läutet wirklich, also es, um 21 Uhr, um 24 Uhr bis heute bei Schiffsglöckle gibt es eine Silberglocke oder mit Silber gewirkte Glocke, die eben ein bisschen helleren Ton hat. Du kannst auf Wikipedia nachschauen, was für ein genauer Cis-Dur, Cis-Moll-Ton das ist, den sie macht. Und das ist, glaube ich, auch wiederum nicht ungewöhnlich, dass sich so Kirchenglocken aus ganz vielen verschiedenen Glocken zusammensetzen. Und dann gibt es eben welche, die an bestimmten Uhrzeiten immer läuten, aber die Geschichte ist schön. Es gibt ganz viele Sagen, die so erklären, warum was wo ist und wieso. Und da kommen auch die Ortsnamen vor. In Degerloch gibt es eine und in Botner gibt es eine und so weiter. Die Sünderstaffel, kennst du die Sünderstaffel?
Nein.
Die ist da beim Bobs in der Nähe.
Aha.
Also eine Treppe. Und die geht auf die Sünderhalde hoch. Und da ist, glaube ich, auch noch ein Stein, der das markiert. Und da gibt es auch eine Sage dazu, was da passiert, warum es heißt, das Sünderstaffel, also Sünde, da muss wahrscheinlich auf jeden Fall irgendwas Schlimmes passiert sein.
Ja.
Und da gibt es die Sage, dass da eben ein Brudermord stattgefunden hat von einem eifersüchtigen Bruder, der irgendwie die Herzensdame nicht bekommen hat oder irgendwie sowas oder nicht so beliebt war. Und der andere Bruder hat die dann bekommen und dann war der so sauer, dass er ihn erstochen hat. Und weil er das alles nicht vertragen hat, was er da gemacht hat, und hat er eben irgendwas aufstellen lassen und gesagt, das soll ab jetzt immer die Sünderhalde sein und daran erinnern an mich. Der wurde dann hingerichtet.
Okay.
Und dann hat er noch irgendwie gesagt, das soll jetzt immer die Sünderhalde heißen und daran erinnern, was für ein furchtbares Verbrechen ich begangen habe damals.
Ja, aber da gibt's ja einige Orte in Stuttgart. Ich sag nur Henkersfest.
Henkersplatz.
Henkersplatz.
Ich war blutig
unterwegs, kann das sein?
Ja, und das sind halt eben doch die spannenden Geschichten, ne? Also wenn am Ende alles gut war oder so. Bei Sagen ist es meistens am Ende alles schlecht eher so. Obwohl jetzt bei dem Wolframshalde ist eine schöne Geschichte. Das ist ja auch so, glaube ich, typisch dieses, wie irgendwas entsteht, irgendwelche Kloster oder sowas, dass jemand in Not ist und dann irgendwie verspricht, wenn er gerettet wird aus der Situation, dann stiftet er eine Kirche oder baut da ein Ding. Oder bei Luther ist das doch auch so. Oder ist das die Geschichte von Luther, die übers Feld läuft und es blitzt und donnert und er sagt, wenn er das überlebt, dann widmet er sich Gott. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber irgendwie so in die Richtung.
Okay.
Ja. Und das ist ja so ein eindrückliches Erlebnis, das man halt erlebt hat. Und dann sagt man, wenn ich das überlebe, irgendwie dann ändere ich mein Leben.
So. Oh mein Gott.
Ja.
Ja, das ist ein großes Versprechen. Hast du schon mal sowas gemacht?
Nee. Aber das macht man ja immer mal wieder, ne?
Auf jeden Fall.
Also ich, aber mach's dann trotzdem. Ich 3 Tage später hast du vergessen.
Wenn man in Not ist, ruft man alle Götter an, die es geben kann.
So. Ja. Genau. Alles, was hilft.
Kennst du die Geschichte zu Württemberg?
Vom Wirt am Berg?
Vom Wirt am Berg.
Da gibt es auch mehrere Versionen. Gibt es immer mehrere Versionen bei den Sagen, aber ja.
Ja, ich kenne die Version, dass Barbarossa am Rotenberg vorbeigegangen ist und dort eingekehrt ist, bei einem Wirt am Berg. Und dort hat er, ich weiß gar nicht, wie das passieren kann, jedenfalls ist er ohne seine Tochter wieder weitergezogen.
Ja, eine gute.
Die hat sich da wohl alle halt versteckt, weil sie sich in den Wirt verliebt hat. Und Jahre später kam er nochmal dran vorbei. Und dann hat sie sich erstmal versteckt, hat ihm dann aber ein Gericht gekocht, das nur sie so kochen konnte. Und dann hat er wohl ausgerufen, wo ist meine Tochter? Und dann haben sich die beiden Tu-nicht-Gute zu erkennen gegeben. Und statt sie zu bestrafen, weil er so froh war, dass er seine Tochter wieder hatte, hat er den Wirt am Berg zum König der Region gemacht.
Aha.
Er machte ihn zum Hohen Grafen von Württemberg.
Ist so überliefert.
Findet man auch auf der Stadtseite. Nee, stimmt gar nicht, auf der baden-württembergischen Seite. Stimmt, da findet man auch ein paar Sagen übrigens. Just saying.
Wo?
Auf www.baden-württemberg.de.
Stimmt, die haben auch einige drauf.
Ja. Auf der Seite.
Ja. Jetzt nochmal, ich hab's gefunden, Grabkapelle. Mhm. Wilhelm I., König von Württemberg, hat das errichtet für seine Frau Katharina, die gestorben ist. Und die verschiedenen, also die Legende, die ich mal gehört habe, ist, dass die Katharina so ein bisschen, die hatte so einen anderen Lover eventuell.
Was erzählst du da immer für Frauengeschichten? Was ist das?
Was ist das denn? Jetzt, sie hatte einen anderen Lover und zudem ist sie mal nachts irgendwie entflohen mit der Kutsche und das war aber sehr kalt. Und da hat sie sich sozusagen erkältet und ist daran gestorben letztendlich auch. Also sozusagen, sie war ja selber schuld, sie hat sich sehr fremd gegangen. Und dann die gerechte Strafe kam direkt, indem sie sich daran erkältet hat und gestorben ist. Und der König aber trotzdem so, und auch vielleicht noch ein schlechtes Gewissen hatte, dass er eben diese enorm große Grabkapelle für sie errichtet hat, als Grabmal, als letzte Ruhestätte. Dann hat er nochmal geheiratet. Die Frau ist aber nicht in der Grabkapelle beerdigt.
Nein. Ja,
nur er und seine erste Frau.
Ja.
Auch hart.
Das ist ein bisschen hart. Wo ist die zweite jetzt?
Die liegt woanders. Weiß niemand.
Ist die schon weg? Gibt es da auch eine Sage dazu, wie die, die zu Tode gekommen ist?
Vielleicht? Die fährt mit einem feurigen Wagen des Nachts über den Himmel und sorgt dafür, dass es in Stuttgart brennt.
Vielleicht. Oder aufgerädert, die Frau. Erzähl mir doch nichts.
Ja, eben. Und das ist aber auch eine Sage. Zu den Königen und so gibt es ja, und Herzögen und den Oberen, gibt es ja ganz viele, glaube ich, immer so Legenden und Gerüchte und Sagen. So wie es ja auch bei unserem Wilhelm II., dem König, der ja dessen Skulptur vor dem Stadtpalais steht, manche wissen es. Genau, da erzählt man sich ja auch immer viel, dass er immer spazieren war in der Stadt und sich viel mit den Leuten unterhalten hat und mit seinen Hunden und die immer Bonbons verteilt hat und so. Und das sind auch alles so Oral History, aber auch so Richtung Gerüchte und so. Das ist natürlich ganz schwierig, das auch nachzuprüfen, ob das wirklich so war.
Ja, ja, wobei das ja gemacht, schon in der Zeit passiert ist, in der man das.
Ja, man kann das schon oft. Also, aber das ist ja. Und das ist ja auch so eine. Vielleicht sind es auch so Sagen und Gerüchte, die auch angelegt sind. Also, wir wissen es ja heute auch, dass Staatsobrigkeiten sich gerne unter das Volk mischen bei Events und Sachen ablichten lassen.
Spielst du auf jemanden an?
Ja, alle. Grundsätzlich, oder? Auch gerade jetzt beim Wahlkampf oder so, da ist man doch gern mal hier bei den normalen Menschen und zeigt, dass man auch da dazugehört. Und dann verteilt man da Bonbons oder was weiß ich, Erste-Hilfe-Sets oder so.
Ja.
Solche Sachen.
Zwei kleine Hündchen sind aber auf jeden Fall sehr förderlich, glaube ich.
Das stimmt, das hilft. Mit Hunden unterwegs zu sein, ist gleich freundlich. Und dann treffe ich doch einen Kollegen und der ganz zufällig erzählt er mir, weil da gerade ein Mann mit zwei Hunden vorbeikommt, ja, mein Urgroßvater, dessen Hose wurde mal von den Spitzen des Königs zerfetzt. Und das ist auch wieder so ein schöner Beginn von so einer Urban Legend.
Wow.
Ich habe dann sofort so nachgefragt, also dein Urgroßvater war das. Und der so, ja, also ich glaube, es war gar nicht der Urgroßvater, sondern vielleicht der Bruder von meinem Urgroßvater. Und ach so, und wenn man dann weiterfragt, dann ist es irgendwann so, ja, es war jetzt nicht der Bruder vom Urgroßvater, sondern es war halt der Nachbar vom Bruder vom Urgroßvater. Und wenn man dann nochmal ein bisschen nachbaut, dann das, ja nee, der Nachbar hat es gehört von dem anderen, seinem Bruder oder seinem Onkel wiederum. Und so funktioniert das ja mit den Sagen auch, so mit den Legenden.
dass man Sachen einfach abkürzt, um.
Ja, das ist ja spannender, weil es ist ja so, ja, ich kenne jemanden, der kennt jemanden, der kennt jemanden, dem ist was passiert, hört sich ja nicht so spektakulär an, wie zu sagen, ja, mein Opa, dem ist es passiert.
Ja, das ist wahr.
Und es hat auch mehr Gewicht dann, weil es eine kürzere Distanz ist zu mir.
Ja, das ist wahr.
Ja, also wir sind ja auch ganz schnell dann bei, jetzt schon, bei Urban Legends und dann Richtung Fake News sind wir unterwegs. Das gehört ja irgendwie auch alles. Gerüchte.
Gerüchte. Fake News, Hitler war im Palast der Republik pinkeln.
Als es noch eine Toilette war.
Als es noch eine Toilette war. Ja. Wurde uns auf Twitter geschrieben. Du hattest ja einen Aufruf gestartet.
Ja, stimmt. Das muss ich auch noch mal sagen. Also vielen, vielen Dank.
Da kamen einige Sachen zusammen.
Ich habe auf Twitter nach Hilfe gerufen, ob jemand Stuttgarter Sagen, Legenden und Märchen kennt.
Und haben Twitter hilft
sehr,
gerne.
Sehr, sehr viele Leute. Ich habe hier, was haben wir, über 25 Retweets und 30 Kommentare oder sowas. Wir haben nicht alles bekommen in der Bibliothek, konnten nicht überall reinschauen, aber ein paar Sachen haben wir auch dann nochmal durchgelesen dafür. Vielen, vielen Dank nochmal. Ich hoffe, ihr hört euch das jetzt hier auch an. Ihr wart ja sozusagen direkt dran beteiligt. Und da hat jemand auch diese Geschichte geschrieben mit dem 33 Besuch Hitler in Stuttgart und dass er da auf der Toilette war im Palast der Republik. Auch eine Legende. Da gab es nochmal einen Stuttgarter Zeitungsartikel dazu, aber also man kann es jetzt nicht 100% sagen.
Das wundert mich nicht, dass es da keine Dokumente dazu gibt, wo genau Hitler wann auf dem Klo war. Aber ein spannendes Kommentar war zu Gudrun Enslin, dass die von ihrer Tante wo versteckt wurde? In irgendeinem Keller unterm Rotenberg? War das nicht auch der Rotenberg? Ja. Der da wieder die Hauptrolle gespielt hat. Ich wundere mich bei solchen Geschichten allerdings immer, das sind ja Dinge, die könnte man mit ein bisschen Recherche wahrscheinlich durchaus herausfinden.
Aber warum, Petra? Das ist dann auch vorbei.
Verstehe.
Die Botnanger Kuckucksage hat jemand erwähnt. Das gibt übrigens auch oft solche Sagen und Legenden, die auch so ein bisschen Leute über andere Leute lustig machen. So ein bisschen zu zeigen, ja, die Botenanger sind voll die Deppen, die haben sich verarschen lassen und die haben, ich glaube, Sage ist irgendwie so, oder die Geschichte ist irgendwie so, dass ein Herzog oder so da zu Gast war, ein Graf, und der eben meinte, er möchte den Kuckuck, den er so hört, haben, und dann irgendwie die Leute dazu überredet hat, er möchte nicht nur das Kuckuck, sondern das Nest, und aber eigentlich möchte er nicht das Nest, sondern einfach da, wo der Kuckuck lebt, und dann am Ende hat er sozusagen den ganzen Wald abgeschwatzt und den hat er dann plötzlich dem der Wald gehört, irgendwie so.
Mhm.
Und solche Sachen, wie halt sich Leute reinlegen lassen haben und so, gibt es, glaube ich, auch immer wieder. Und bei den Narrenzünften gibt es ja auch immer wieder so Geschichten, wo sie sich so über sich selber lustig machen vielleicht auch. Oder die Stuttgarter haben irgendeinen Kosenamen für die Cannstatter und die Cannstatter für die Stuttgarter und so. Und so geht es dann hin und her. Und dann erfindet man immer noch eine Geschichte dazu, die dann sagt, wie das dazu kam, dass die sich verarschen lassen haben irgendwann mal.
Vielleicht passiert auch einfach irgendwas Komisches und dann fängt man an, es zu übertreiben und zu übertreiben und zu übertreiben. Ja. Gerade wie dieses Mein-Opa-Ding, dass man sich die nächste Person sucht, ist es vielleicht auch mit dem Übertreiben. Es wird von Mal zu Mal einfach noch spektakulärer.
Ja. Übertreibung als Stilmittel.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, wenn man Sagen jetzt untersucht oder so, zu gucken, ja, was ist denn, ich will jetzt recherchieren, ob das wirklich so war, ob dieser Stein da wirklich da stand und ob das da so war, weil das ist ja so auch so eine gefühlte Wahrheit in Sagen, wo es ja auch so ein bisschen um eine emotionale Wahrheit geht. Also nicht nur irgendwie ein Fakt, was ist wo passiert, sondern was will die Sage zu der Zeit den Leuten dort eigentlich vermitteln und warum wird die in der Zeit eigentlich so viel erzählt, weil die irgendwas beinhaltet, was den Leuten eben wichtig war zu der Zeit. Zum Beispiel Warnung vor dem Wald oder so. Viele Sagen sind ja im Wald und mit Gefahr und so. Und es war ja auch einfach so, es war einfach extrem gefährlich früher im Wald, ne? Ohne Orientierung, ohne GPS, ohne Handy.
Mit mehr Wölfen, mit mehr Bären.
Mit Tieren und so weiter, ja. Und ohne Lichtquellen teilweise. Wenn man da unterwegs war, deswegen gibt es eben viele Sagen und Märchen auch, die im Wald spielen, weil es Sinn gemacht hat, dass man sich darüber immer wieder Gedanken macht.
Ja.
Und die Sagen verschwinden ja jetzt so ein bisschen oder sind im 20. Jahrhundert viel verschwunden, weil die Informationsdichte einfach zu hoch geworden ist. Also Sagen haben oft Lücken ausgefüllt, wo man eben nicht mehr weiter wusste. Warum ist es so? Warum entstehen einfach irgendwo ein Brand irgendwie? Wie ist das Schicksal oder wer steckt da dahinter? Warum sterben Menschen früh? Warum sterben vielleicht kleine Kinder irgendwie an irgendwelchen Krankheiten und der nächste Nachbar, der stirbt nicht dran oder so? warum ist Krieg, warum sind diese ganzen Dinge, und dann gibt es eben Sagen, die so ein bisschen auch das ja, erklären und ja, verstehbar machen, obwohl sie übernatürlich Elemente haben, trotzdem irgendwie eine Wahrheit in sich tragen und es verstehbar machen. Und heute kann ich halt einfach sehr, sehr viel googeln, deswegen funktioniert das heute anders. Deswegen gibt es keine Sagen mehr, sondern heute gibt es eben Fake News.
Heute gibt es Fake News. Wobei ich schon sagen muss, also es hat schon was Faszinierendes. Also eine der größten Sagen ist ja zum Beispiel Atlantis, also um raus aus Stuttgart zu kommen. Das fasziniert die Leute ja schon. Und da haben ja auch Leute auch einfach über Jahrhunderte weg die Motivation der Sache auf den Grund zu gehen.
Ja, das ist so, da ist auch das ein Mythos sozusagen. Ich weiß auch nicht, ob es dann in der Literaturwissenschaft so eine Unterscheidung gibt zwischen Sage und Mythos oder so. So ist es ja auch mit Eldorado. Das ist auch sowas, so dieses, wo alles, wo überall Gold ist und so, das ist, was man sucht. Und Atlantis ist ja auch so ein, ich glaube, Atlantis ist immer so ein Ort, wo extrem technologisch fortschrittlich ist irgendwie. Ich glaube, dieses Unterwasser-Atlantis hat so, die haben sozusagen schon Next Level, die sind schon in der Zukunft angekommen. Da ist, haben die schon alles für alle möglichen Dinge Lösungen.
Ist das so?
Ja, so kenne ich Atlantis auch, ja. Dass es so ein Ort ist, der extrem überlegen ist unserer Welt, weil dort irgendwie alle technischen Errungenschaften schon vorangetrieben wurden. Die leben unter einer Kuppel im Wasser und haben alles automatisiert sozusagen. Also eigentlich ist es so wie Silicon Valley.
Ist das die Geschichte dazu? Ich kenne es irgendwie anders.
Es gibt, so kenne ich es. Also ich kenne auch eine, wo Atlantis einfach so ein mega fortschrittlicher Ort ist.
War eine riesige Stadt und die ist dann untergegangen. Ja. Im Meer munkelt man.
Hybris. Das heißt, glaube ich, auch wieder, weil es zu, das meinte ich mit, glaube ich, mit fortschrittlicher Stadt, weil es zu groß wurde und zu mächtig und die waren zu arrogant irgendwie und deswegen ist es untergegangen.
Ja, aber das ist ja bei ganz vielen auch biblischen Geschichten so, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Ja. dass Hochmut mit irgendwelchen Naturkatastrophen abgestraft wird.
Ja, die Sagen sind ja auch ganz oft mit biblischen Motiven, zum Beispiel gerade Brudermord oder sowas, wie Kain und Abel, das kommt ganz oft, glaube ich, in Sagen vor. Und ist ja auch spannend, das auch zu vergleichen, glaube ich, so lokale Sagen in verschiedenen Regionen. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele Ähnlichkeiten einfach, wo sich die Namen verändern, aber so die Grundgeschichten eigentlich immer wieder ähnlich sind. Weil ob es jetzt, wie gesagt, eine Wolframshalde gibt es wahrscheinlich irgendwie in jedem dritten Ort in Deutschland irgendwie irgendeine Geschichte, wo warum was wo steht, wie da ein Kloster gekommen ist, weil jemand in Gefahr war und durch übernatürliche Wege irgendwie zurückgefunden hat. Ich habe das übrigens so verstanden, die Geschichte auch so. Also bei mir waren so ein bisschen die Alarmglocken an, als der Pfarrer allein mit dem Mädchen in den Wald geht.
Liegt das nicht an der aktuellen Nachrichtenlage?
Ja, ist das eben, genau, das ist so, ich glaube, man liest diese Sagen ja auch anders. Also natürlich, man liest die Sagen immer in dem Kontext, in dem man eben lebt und in dem man eben den Wissensstand, den man hat und wie man aufgewachsen ist und was gerade so der Zeitgeist ist, aber ein Pfarrer, der mit einem kleinen Mädchen in den Wald geht und dann, oh, ich bin eingeschlafen, sorry, das Mädchen ist nicht mehr da. Und dann hat es noch was mit Wölfen zu tun, was ja auch immer so ein Symbol ist für irgendwie. Naja, ich dachte schon, wo geht die Geschichte hin, als ich sie gelesen habe? Uiuiui.
Also ich muss sagen, ich hatte da gar nicht diesen Stempel drauf gedrückt, aber jetzt, wo du es sagst,
aber
macht alles Sinn.
Ist ja mal gut gegangen, ne?
Die Wölfe Sibylle haben sie zurückgebracht.
Sibylle wurde wieder.
Ein siebenjähriges Kind gefunden. Im Maul, ohne es zu beißen. Das klingt realistisch.
Ja, es gibt, wie gesagt, in diesen Büchern, die wir dabei haben, das große Stuttgarter Sagenbuch gibt es. Das bezieht sich wiederum auf ein anderes Buch, wo diese Sagen eigentlich auch schon mal aufgeschrieben worden sind. Es gibt immer wieder neue Fassungen und Überarbeitungen und sozusagen Anpassungen des Textes an den heutigen Leser. Es gibt sehr, sehr viele.
Es kam auch letztens, vor ein paar Jahren kam auch das Stuttgarter Märchenbuch raus. Da kann man auch ein paar tolle Sagen.
Für Kinder ist es, oder?
Nee, ist auch für Erwachsene.
Ja.
Ja, kann man nachlesen. Und es gibt übrigens auch, sehr spannend, wer nicht lesen möchte, es gibt auch Märchenwanderungen in Stuttgart.
Oh, das ist schon fast ein Tipp von dir.
Das ist fast schon ein Tipp von mir. Ich habe noch andere Tipps dabei, aber das kann man auch sehr gut machen. Da wird man dann tatsächlich durch verschiedene Orte in Stuttgart geführt und die Führerin /Märchenerzählerin erzählt einem dann die passenden Geschichten dazu.
Ich glaube, bei den normalen Stadtführungen ist es ja auch oft so, dass man, glaube ich, ein paar Sagen mal mitbekommt. Ich glaube, die haben so ein paar auf Lager. Die, so wie das mit der Silberglocke in der Stiftskirche.
Aber die ist verkleidet.
Bei den Märchen?
Ja.
Aber bei der, es gibt...
Sie ist wirklich dann. Es ist schon ein Highlight. Also es wird sehr viel drum
Und das ist dann für Familien auch eher, oder?
Sowohl als auch. Es gibt auch eine romantische, glaube ich, eine romantische Stadtführung mit romantischen Geschichten und dann eine für Kinder und so weiter. Also wirklich ganz viele verschiedene Themen, Sachen und ja.
Und Sagen sind ja auch, weil sie so, wir haben ja so eine Distanz zu Sagen, deswegen ist es ja auch so was Harmloses, ne? Solche Geschichten, wo man so weiß, ja, vielleicht stimmt es nicht, aber es ist ein bisschen harmlos. Im Gegensatz zu Fake News, wenn man sagt, man überträgt es so ein bisschen in irgendeiner Form vielleicht ins Moderne und dann, da stecken ja auch immer Absichten dahinter. So wie bei den Sagen ursprünglich ja auch Absichten dahinter standen, ne? Irgendwie um die Leute zu erziehen oder einen Point across zu bringen. Also man wollte ja irgendwas vermitteln. Und heute sind die Sagen eher so schöne Geschichten für uns. Und Fake News sind eher so haben diese Rolle übernommen von wir wollen Leute irgendwie steuern oder irgendeine Richtung bringen oder
ihnen irgendwie Angst machen.
Meinungen übertragen oder Angst machen oder auch so eine Unsicherheit. So ist es ja bei dem Impfen jetzt auch gewesen. Ne? So,
ja,
das macht sofort, man kann keine Kinder mehr kriegen oder es macht blind oder was auch immer, diese Sachen.
Du kriegst einen Chip.
Weil es ist eben was Neues da. Es gibt noch keine Informationsdichte, die hoch genug ist, so wie bei den Sagen auch.
Oder die Leute
und deswegen
sind sich teilweise
entsteht eine Sage.
Zu faul, sich zu informieren. This might be true.
Ja.
Meinst du, wir landen wieder im Zeitalter der...
Ne, das wäre jetzt spannend, ne, zu sagen, weil jetzt so wieder so viel Informationsdichte ist, so hoch und man sich so auspicken kann, wo man will, dass man wieder so fast an dem Punkt ist, wo man auch nicht mehr, wie man vorher ist, dass man gar nichts mehr weiß, weil es zu viel gibt. Und dann gibt es wieder die Entstehung von Sagen, die uns dann die irgendeine Orientierung liefern, weil die Leute ja schon sich irgendwie informieren wollen. Und es gibt nicht nur die rationale Wahrheit, mit der man Sachen sich informieren kann oder mit der man was lernen kann, sondern eben auch so emotionale Wahrheiten, die besser über Geschichten übertragen werden.
Ja. Ich habe noch 3 Urban Legends mitgebracht.
Erzähl.
Ja. Die erste Urban Legend sagt, dass das Dreifarbenhaus in städtischer Hand ist und es einen Tunnel aus dem Rathaus rüber gab. Fake!
Ja, aber witzig, dass du das sagst, weil ich kannte das nicht. Und in dem hier in diesem Buch Sagen rund um Stuttgart von Klaus Graf schreibt eben auch ein Vorwort, dass es ganz viele Untertunnelungssagen gibt. Also es gibt ganz viele Sagen, wo es darum geht, dass in irgendeinem Gebäude irgendein Tunnel unten ist, der irgendwo anders hinführt. Und er hat gemeint, er weiß auch nicht, warum das so beliebt ist, dieses Motiv. Aber diese Idee, dass irgendwo ein Tunnel ist, der irgendwo hinführt, Geheimgänge und sowas, ist total beliebt.
Das ist aber auch super spannend. Und es gibt ja tatsächlich auch viele, viele Herrschaftshäuser, die sowas auch haben fürs Personal halt.
Ja. Genau, also es gibt tatsächlich, das Prinzip Geheimgänge existiert, aber dass man das so irgendwie so auch so mega spannend findet, ne? Unter diesem einen Gebäude ist ein Geheimgang, der führt irgendwie aus der Stadt raus.
Krass. Nein. Ja, aber manchmal auch überlebenswichtig. Früher. Ja. Vielleicht heute sogar noch irgendwann. Ja. Gerücht Nummer 2.
Hm.
1919 war auf dem Bahnhofsturm ein MG-Stand gegen Spartakus-Kämpfer, die von oben beschossen wurden. Kein Gerücht. Achso, schwau.
Ja?
Ja.
Ja.
Krass. Und noch eine. Oh, vielleicht lasse ich das noch offen.
Umsturz.
Ja. Joschka Fischer ging ins Daimler-Gymnasium und war Radjugendmeister, später aktiv im Club Voltaire und Antispringer. Jetzt dürft ihr mal raten. TikTok. Es ist wahr. Es ist wahr.
Das ist einfach nur ein Geschichtsfakt.
Es ist ein Geschichtsfakt. Aber die Leute, wie gesagt. Wer hat denn so eingängiges Wissen, dass er sich das tatsächlich irgendwo raus so...
Schön. Ich bin mittlerweile völlig verwirrt, was noch... Ich kann nicht mehr Realität und Wahrheit auseinanderhalten nach dieser halben Stunde hier.
Ist es so? Das ist, glaube ich, gar keine halbe Stunde mehr. Wir haben ja extra mehr Zeit eingeplant. Und was ich auch sehr spannend finde, by the way, man findet an alten Gebäuden oftmals Sagen als Relief.
Ja. Oder als Plakette oder so.
Genau, oder an Brunnen sind alte Sagen dargestellt, zum Beispiel im Esslinger Michelsbrunnen heißt der, glaube ich, und solche Sachen. Also da findet man auch immer wieder Sagen und die meisten Kunsthistoriker können da auch die Geschichte dazu liefern.
Ja, spannend. Also es ist wirklich, ich hatte auch jetzt bei der Recherche viel mehr Sagen, als ich gedacht habe. Ich dachte, es gibt vielleicht in Stuttgart 3, 4, 5 Geschichten dazu irgendwie, aber es gibt wirklich viele, viele Bücher, weil es eben einfach auch Spaß macht, Geschichten zu schreiben. Und Sagen haben auch eine schöne Länge, die sind ja meistens nur so ein paar Seiten. Das heißt, die kann man auch mal schnell lesen und auch mal schnell runterschreiben vor allem, Und ja, aber es ist interessant zu sehen, welche überdauert haben, welche es noch gibt, welche auffallen. Und für StuttgarterInnen ist es ja auch schön, irgendwie sowas bei einer Party aus dem Ärmel schütteln zu können. Ne?
Wow.
Wow, jetzt geht's los. Wusstest du eigentlich, warum die Leonardskirche so aussieht, wie sie aussieht? Und warum da so ein Tor an der Seite von der Schiffskirche
ist? Warum der Feuersee Feuersee heißt?
Ja, das weiß ich. Das hatten wir neulich.
Ah, erzähl.
Ja, weil es ein Löschsee war. Brand. Falls nämlich mal wieder das mutige Heer über die Stadt gezogen ist und am nächsten Tag es gebrannt hat,
ja,
dann ist man zum Feuersee. Ja.
Verstehe. Und was machen die Schildkröten?
Löschsee dann eigentlich.
Was meinst du, werden sich später die Leute sagen, über uns erzählen?
Ja, das ist ja die Frage. Genau, das habe ich mir auch die ganze Zeit überlegt. Wie es so 100 Jahre so in der Zukunft, was man dann erzählt aus den 90ern und 2000ern und 2010ern in Stuttgart.
Vielleicht in so einer postapokalyptischen Welt, in der man nicht mehr Zugang zu allen Informationen hat, werden sich die Leute Sagen erzählen darüber.
Über Stuttgart 21 gibt es vielleicht Sagen.
Ob die Stuttgarter wirklich so irre waren und da so einen Bahnhof gebaut haben.
Ja.
Kann das sein?
Was da genau passiert, diese Verschwörung. Das ist ja alles so Sagen und Gerüchte und Oral History und Fake News und Verschwörung. Das ist ja auch so ein ganz gefährlicher Mix. Das ist gar nicht so leicht, das auseinander zu halten und zu dröseln. Ja, was da so passiert. Jetzt bin ich auch, ich bin total verwirrt, Peter.
Oh nein.
Ich brauche den Rat einer klugen Fee.
Einer Zahnfee.
Oh Gott. Oh Gott.
Nein, ich verstehe das schon, aber ich finde es komisch, dass manche Leute empfänglicher für solche Sachen sind und andere wiederum nicht. Mhm. Aber das hat wahrscheinlich was mit dem persönlichen Punkt, an dem man im Leben ist, zu tun. Oder ob man sich gerade nach Lösungen sehnt, die einfach sind oder auch nicht.
Inwiefern man sich damit identifizieren kann mit der Geschichte und wo man sich da drin selber reinliest, also wo man sagt, ja, das ist für mich wichtig, die Geschichte, und die glaube ich auch, weil ich habe ähnliche Sachen erlebt oder so.
Die ich mir nicht erklären kann.
Ja.
Ja. Machen wir jetzt die Stuttgart-Tipps?
Jetzt machen wir die
Stuttgart-Tipps! Und zwar habe ich diesmal zwei mitgebracht. Nummer eins ist ein Konzert. Und zwar spielt am 18. Juli der Carsten Meyer vom Mercedes-Benz-Museum. Das wird disco-reich und geil.
Okay.
Man darf seinen Künstlernamen laut Agentur, die möchten nicht, dass der genannt wird, weil sonst die Leute mit Party-Erwartung da antanzen und es soll natürlich keine Party werden, sondern ein Chill-Out-Konzert, so wurde es tatsächlich auch betitelt. Aber die meisten werden natürlich wissen, wer Carsten Meyer ist. Ich habe einen kleinen Tipp.
Es ist ein Rätsel.
Es ist eine rhythmische Sportart mit Choreografie, besonders groß in den 80ern, aber französisch ausgesprochen. Jetzt weiß jeder Bescheid. Ja. Und mein zweiter Tipp, da war ich am Wochenende für unser nächstes...
Alles so mystisch heute.
Ja, mit Rätseln.
Ja.
Ob das jemand herausfindet, kommentiert.
Ich muss sagen, es gibt eine Legende, dass dieser Künstler dort spielt. Es ist nicht sicher.
Es ist nicht sicher. Ja. Ja, der hat normalerweise immer im Merlin gespielt. Und da ist es jetzt gerade aktuell natürlich zu eng. Und
die haben jetzt deinen Tipp.
Die haben es raus verlegt vors Stuttgarter Mercedes-Benz-Museum. Genau. Und mein zweiter Tipp, da war ich am Wochenende für die kommende Ausgabe Essen und Testessen. Und zwar die Trattoria 1888 in Untertürkheim. Und das war großartig. Da sind jetzt die Macher vom Sale Pepe in Ludwigsburg drauf. Das war auch schon ein sehr gutes italienisches Restaurant und die machen jetzt die Trattoria. Und da sitzt man draußen im Vereinsheim, ganz ohne Vereinsheim-Charme, unter Bäumen, an Tischen mit karierten Tischdecken und isst lecker Pizza e Pasta.
Ah, das schöne Leben.
Ja, genau. Das war ganz großartig.
Wunderschöne
Tipp.
Danke.
Bitte.
Das war unsere Podcast-Folge zum Thema Sagen, Märchen, Legenden, Urban Legends, Fake News, Gerüchte, alles Mögliche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Liebe Twitter-Freundinnen, die ihr mir so viele Tipps gegeben habt, ich werde nochmal die Liste veröffentlichen auf Twitter von den verschiedenen Büchern, die ich mir rausgesucht hatte und aus denen ich auch vorgelesen habe. Wir sehen uns in 2 Wochen. Haut rein.
Tschüss.
Stuttgart im Ohr, der Stadtpalais-Podcast featuring Lift.
Ich hatte mal einen Geschichtslehrer, der hat eine Glockensammlung gehabt. Das ist kein Scheiß, das ist keine Sage.
Hat er die euch mal mitgebracht?
Nee, irgendwann mal waren wir bei ihm zu Hause, glaube ich, zur Geschichts-LK oder so, Abschiedsfeier, wie auch immer. Jedenfalls hat er eine Glockensammlung.